Weg von Yoga-Klischees, aufgesetzten Glitzerkram und Pseudospiritualität. Hin zu innerem Wachstum, Balance und Tiefgang in Om meets Alltag, der Podcast von und mit Katharina Bock. Liebevoll und alltagstauglich wirft Katharina einen Blick auf wertvolle Themen aus der Welt des Yoga. Balance, mentale Kraft und Lebensfreude. Bist du bereit für Yoga mitten im Leben?
Dann würde ich sagen, liebe Katharina, für meinen Podcast wieder herzlich willkommen. Das ist wirklich schon, wir haben schon die Standleitung langsam, wir zwei,
ja, gell? Stimmt. Lieber Timo, auch danke. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder reinhört.
Und wir haben, ich weiß gar nicht, hattest du das Thema, hatte ich das Thema, hatten wir es beide ersonnen. Wir haben ein spannendes Thema für heute, dann magst du es mal verraten.
Ja, und zwar geht's um Wut, um guten Umgang mit Wut.
Das haben also wir für alle, die jetzt abschalten wollen, schnell ausmachen.
Sofort. Ja, weil wir finden, das ist so sehr beleuchtenswert oder so ein bisschen nochmal spannend, wirklich von unterschiedlichen Perspektiven da drauf zu gucken. Und natürlich aus auch der Yoga-Perspektive, weil das nicht so einfach ist mit der Wut, oder Timo?
Nein. Ich habe gerade eingangs gesagt, wir wollten den Podcast eigentlich gestern machen und ich hatte gestern nur fix und ich war danach fix und fertig sozusagen. Mir liegen so Admin-Sachen nicht besonders und ich habe danach zu dir gesagt, ey, heute habe ich einen super guten Zugang zum Thema Wut, aber eher, weil ich sie wirklich fühle. Aber ich finde, das ist eigentlich ein schöner Einstieg ins Thema. Du sagst ja, wir wollen einen guten Zugang zum Thema Wut oder einen guten Zugang zu unserer Wut. Warum sagst du das denn so? Weil ich könnte mir vorstellen, die meisten, die uns gerade zuhören, vielleicht nicht die meisten, aber doch einige, denken, ja, Wut will ich ja eigentlich lieber nicht an Bord haben.
Ja, genau. Also das ist so ganz vielschichtig, ne? Auf der einen Seite klar, wenn man das tatsächlich schafft, durch ein gutes Mindset, eine gute Bewusstheit weniger in Wut zu kommen, ist natürlich wunderbar. Das ist so ein Aspekt, wenn man vielleicht so dieses Denken von ich bin richtig, der andere ist falsch, irgendwie so ein bisschen schafft, kleiner zu machen in sich oder bewusster. Und gleichzeitig aber finde ich das so ganz, ganz wichtig, wenn die Wut da ist, dass wir wissen, wie wir damit umgehen können. Also im Sinne eines Zulassens und nicht Unterdrückens, aber auch, das hast du das letzte Mal auch gleich so gesagt, natürlich hochgradig auch so, dass wir wirklich auch keinen anderen Menschen schaden damit. Also wirklich Ahimsa auch berücksichtigen, also kein blindes Ausagieren, aber gleichzeitig, ja, ist Unterdrückung von Wut auch aus Ayurveda-Sicht eine der Hauptkrankheitsursachen oder Unterdrückung von Emotionen. Das heißt, wenn sie da ist, sollten wir tatsächlich idealerweise Strategien haben, mit ihr was zu tun, damit sie sich bewegen und verändern kann oder einfach ausagiert wird in einer Weise wie beziehungserhaltend vielleicht und ohne, dass wir uns selber damit schaden.
Ja, meine Wut kann man ja nach außen richten, kann man auch nach innen richten. Wäre vielleicht ein schöner Aspekt, mal später zu gucken, was auch eher so Tendenzen sind. Aber du hast eben was ganz Tolles gesagt, finde ich, aus dem Ayurveda. Ich glaube, dass das die westliche Psychologie mittlerweile genauso sieht, dass das Unterdrücken von Emotionen einfach keine gesunde Sache ist. Und zwar auf keiner Ebene. Sowohl körperlich, als auch, ich mag mal sagen, chemisch von der Körperchemie ist das keine gute Sache. Wir sitzen dann auf all unseren Hormonen und Neurotransmittern, die spielen uns ihr Spiel und wir unterdrücken halt. Das heißt, dass die immer noch aktiv sind. Aber für mich wäre es immer die Frage, also ich habe zwei Fragen immer, wenn ich mit dem Thema Wut agiere. Einmal ist die Frage, das Thema Wut ist ja verknüpft mit dem Thema Wüten. Ja, also wirklich so ein Feld der Verwüstung hinter sich zu lassen, egal auf welcher Ebene. Die Frage für mich ist immer, ich glaube, dass Wut gar nicht immer für alle Wut ist. Also andersrum ausgedrückt, die Wurzel von Wut ist ja etwas für uns sehr Sinnvolles und Sinnhaftes. Aber die Frage ist, ab wann nennen wir es denn Wut? Weil ich glaube, dass wir grundlegend diese Strömung alle akzeptieren. Und wenn wir bei irgendwann gelernt haben, das zu tun, was du gerade sagtest, nämlich sie zu unterdrücken, das ist dann so ein Grad erreicht, der eigentlich nicht mehr gesund ist. Und dann nennen es, glaube ich, die meisten Wut. Deshalb würde ich gerne mal gucken, was würdest denn du sagen, wo kommt denn Wut her? Hast du ein anderes Wort dafür vielleicht für dich? Also ich habe jetzt keins, das impliziert es nicht.
Ja, ja.
Aber Wut hat ja eine Ursache. Und die Ursache ist, glaube ich, nicht gleich dem, was wir mit der Wut im Exzess und im Extremfall gleichsetzen.
Ja, meinst du das? Also für mich ist es auch eine ganz starke Aktivierungsenergie. so ein ins Handeln kommen und wirklich vielleicht auch erstmal bewusst werden, dass gerade irgendwas mich sozusagen so antriggert, weil es mir so gegen meine Werte geht und ich das exakt eigentlich gerne anders haben möchte.
Mm, exakt.
Und ich verstehe total, was du sagst, ne, mit diesen unterschiedlichen Stufen, weil ich habe gestern nämlich in der Vorbereitung, weil ich habe Montag immer meine Mittagspausenlaufrunde, die ist mir ganz heilig, also meine Joggingrunde. Mhm. Und ich habe gedacht, super, dann meditiere ich jetzt hier mal über Wut und habe mir, ich weiß nicht, ob du und ihr das kennt, ich habe Limp Bizkit, das kenne ich aus meiner Teenagerzeit. Da habe ich Limp das immer Bizkit sehr gebraucht. Ich habe viel über Musik, glaube ich, mit Wut gearbeitet.
Was ist denn Limp Bizkit? Hat das was mit Limp
zu
tun?
Das ist schon wirklich so ein bisschen so ein Geschrammel. Ich weiß gar nicht, wie man das heutzutage benennt.
Es gibt Thrash Metal.
Nee, ist es nicht. Ist mehr so, glaube ich, diese ganze Crunch-Geschichten.
Ah, okay.
Vielleicht so Punkrock-mäßig auch so, da kommt es vielleicht irgendwann mal.
Ist das eine Band oder was?
Ist eine Band?
Ah,
und
so,
ich habe gestern, ich habe das viele Jahre nicht gehört, ich habe mir das gestern auf die Ohren beim Laufen und habe gedacht, ich bringe mich mal, ich bin ja so ein Erfahrungsfühlmensch und habe gedacht, ich bringe mich jetzt mal genau da mal wieder hin. Also ja, war ganz witzig und ich habe so gemerkt, wie facettenreich das ist, wie du sagst, ne? Also bis es dann bei einer Wut rauskommt, also ich musste es dann auch ausmachen, ich hatte gestern keine Wut, das war dann echt zu doll für mein Gefühl, für mein Befinden, aber ich fand es ganz schön, weil das, also ich finde das ganz wichtig. Wir haben ja alle mehr oder weniger stark, glaube ich, diese Persönlichkeitsanteile, die für Dinge auch einstehen oder in eine Handlung kommen wollen, um Dinge zu verändern. Und ich glaube, ich hatte dann einfach ein riesenbreites Grinsen auf dem Gesicht, weil ich mich so gefreut habe und mich so lebendig gefühlt habe in diesen Stufen vor, also in diesem, ja, vielen großen Energie, die, glaube ich, einfach freigesetzt wird, auch durch so eine Wut oder auch wenn wir uns, also ich finde, über Musik können wir uns ja viel in bestimmte Emotionen reinbringen. Mhm. Das fand ich gestern eine ganz spannende Selbsterforschung. Also wie facettenreich das wirklich auch sein kann, ne? Mhm.
Du hast ja eben gesagt, dass Wut irgendwie was Antreibendes ist, ne? Mhm. Weil meine Ausgangsfrage war ja, was ist denn Wut überhaupt? Und du hast ja gesagt, es ist etwas, was uns in die Handlung bringt. Und du hast von Werten gesprochen. Und wir haben ja alle, wenn wir uns Emotionen angucken, es gab mal so eine schöne vom Dirk Eilert, der hat ein Institut in Berlin, der arbeitet ganz viel Emotionsforschung. Und der hat mal eine ganz tolle Aufstellung gemacht, wenn die Emotionen eine Fußballmannschaft wären, ja, wo stünden die? Und dann gibt's halt eher Emotionen, die stehen im Sturm, dann gibt's welche in Mittelfelden eher ein paar in der Verteidigung. Ist gerade das Wort nicht eingefallen, weil ich nicht aus dem Fußball komme. Und wir haben ja 5 Primäremotionen und da gehört die Wut dazu. Und die Wut ist eigentlich, Wut und Freude, die sind sich darin sehr ähnlich, die sind unglaublich antreibend. Und wenn ich zum Beispiel Wut übersetzen müsste, was ich jetzt auch nicht wirklich, ich habe kein Wort dafür, aber du sprachst ja eben von Werten. Und wann immer wir, Klammer auf, vielleicht in Abhängigkeit von unseren Werten, Klammer zu, merken, dass wir ein Bedürfnis haben, äußert sich eigentlich dieses Bedürfnis. Und wenn wir uns jetzt vielleicht in der Situation nicht wirklich eingestehen, für dieses Bedürfnis einzutreten, weil wir vielleicht das anderen oder der Situation über dieses Bedürfnis stellen, uns das vielleicht sogar antrainiert angewöhnt haben, was häufig bei Frauen ein Thema ist, so rein empirisch von der Erziehung schon, zumindest bei uns hier, dann kommt es eigentlich im Körper erstmal zum Unterdrücken des Bedürfnisses. Da das Bedürfnis aber bleibt, wird die damit verbundene Emotion, die dieses Bedürfnis quasi körperlich somatisch ausdrückt, wird größer. Und je mehr wir die unterdrücken, desto stärker wird das. Und dieser Botschafter unseres Bedürfnisses, das ist die Wurzel von Wut. Und wenn wir quasi nicht einstehen dafür, wenn wir es immer weiter unterdrücken, dann wird es wirklich so groß, dass es uns in eine Form führt, in eine Intensität, die uns dann so ein bisschen blind für Argumente macht, wo wir dann nicht mehr ganz so rational sind, wo wir es Wut nennen würden oder beginnen würden, Wut zu nennen. Und deshalb, glaube ich, ist so die erste Brücke, ne? Wenn wir uns angucken, was der Ausgangspunkt unseres Gesprächs war, du sagtest ja, einen guten Zugang zu Wut zu kriegen. Weil Wut ist ja per se nichts Schlimmes. Im Gegenteil, sie ist ja nur eine Information darüber, dass ich etwas gerade anders brauche für mich oder aus meinen Werten glaubend, das müsse jetzt auch für alle Beteiligten anders sein, als es ist. Und merke, für mich stimmt was nicht. Und dieser Antreiber weist mich auf was hin. Im sinnvollsten Sinne auf was Positives. Zum Beispiel auf einen Gerechtigkeitssinn. Ne? Als Beispiel.
Ja.
Und das ist erstmal was ganz Schönes, auch anzuerkennen, boah, das ist da. Mhm. Aber wenn wir halt einen schlechten Zugang dazu haben, weil wir mal gelernt haben, oh, Wut ist doof, dann werden wir das natürlich immer unterdrücken und da unsere Bedürfnisse unterdrücken, vielleicht sogar auch unsere Reaktion, die ganz sinnvoll sein könnte, ja auch hilfreich für andere und oder für uns. Und sie wird vor allem dann unverhältnismäßig, sodass unser Output dessen, was wir wollen, was wir uns in anderen wünschen, wie wir sprechen, wie wir handeln, dann halt nicht mehr situativ angemessen ist, sondern dann vollkommen überzogen. Und deshalb hat sie ja auch einen schlechten Ruf. Ne? Weil wenn ich, keine Ahnung, eine Stunde lang meinen Wunsch unterdrücke und nicht nach einer Stunde anpampe, dann ist es natürlich nicht adäquat. Und dann findest du meine Wut natürlich ziemlich unangebracht.
Ja, und wahrscheinlich auch gar nicht selten, das auch überraschend, ne? Das kommt dann manchmal so überraschend raus und man denkt sich, was ist jetzt hier gerade passiert? Es wurde eine Stunde schon zurückgehalten. Ja, wunderschön, was du sagst. Und auch, ich finde vor allem auch, da wir ja ein Yoga-Podcast sind, beide sozusagen in einem Yoga-Podcast sind, dass vor allem auch die Kombination, also so würde ich das auch mal, also so würde ich es auf jeden Fall einschätzen, dass das wirklich auch unter Yoga-Lehrern und Yoga-Lehrerinnen, also kenne ich das auch aus meiner Anfangszeit noch, ist das nochmal so ein bisschen fast gedoppelt. Auf der einen Seite als Frau hast du gelernt, Wut ist irgendwie jetzt nicht unbedingt so beliebt im Umfeld oder als Frau wütend zu sein oder wie auch immer macht man nicht oder Wut ist schlecht und so weiter, alle möglichen Überzeugungen. Und gleichzeitig auch der Yoga-Kontext gibt es in einem, also für mich immer gefühlt sehr falschen Verständnis auch oft vor. Also ich glaube, das ist sehr falsch verstanden. Passiert ja auch schon viel, aber so ist nicht ohne, wenn man dann noch Yoga-Lehrerin ist und mit Wut nicht umgehen kann, weil man es nicht gelernt hat, wird es nicht unbedingt leichter am Anfang mit Yoga.
Voll. Das ist so. Meinst du, dass man sich als Yoga-Lehrerin eher zurückhält?
Ja, sehr. Ja. Weil auch da irgendwie dieses falsche Verstehen so ein bisschen präsent ist von, man kann nicht, also als Yoga-Lehrerin wütend zu sein, wäre komisch, weil man darf sozusagen als Yoga-Lehrerin ja gar nicht wütend sein.
Aber das wäre eine
ist,
schöne.
Ich, schon auch was.
Absolut.
Was sich noch hält, ne? Als Klischee.
Das wäre auch eine schöne Idee, jetzt genau an der Stelle es mal rumzudrehen. Also ich habe ganz häufig eine ähnliche Beobachtung. Oder glaube ich zu machen, dass man so gerade am Anfang als Schüler, Schülerin oder Lehrer, Lehrerin so die Idee hat, so ab jetzt bin ich Yogi, jetzt ärgere ich mich nicht mehr. Das funktioniert ja nicht. Der Ärger ist ja, der ist ja einfach immer mal wieder da. Das ist ja normal, weil das Leben oder auch wir halt nie so linear berechenbar ist und in den Bahnen verläuft, die wir alle gerade brauchen, sondern halt einfach seine eigene Dynamik hat. Und auch wir sind ja nicht konsistent, auch wenn wir das gerne wären. Stehst morgens mit dem linken Fuß auf, ne, geht dir halt mal nicht so gut. Und ich glaube, das erste Missverständnis ist, dass wir diese Strömung nicht haben dürften. Ich glaube, im Gegenteil, wenn wir diese Strömung zulassen, und zwar früh genug, mit genügend Aufmerksamkeit, man nennt es ja Achtsamkeit, also da wäre der Begriff Achtsamkeit angebracht, ausnahmsweise mal, dann können wir ja die Wut in ihrer Entstehung spüren. Dann haben wir noch einen guten Zugang zu dem, was sie von uns will, ohne dass das so überbordend sein muss. Und ich glaube, wenn wir das mal reframen, dann nennt sich das heute Selbstfürsorge. Na? Also jemand, der einen guten Zugang zu den eigenen Bedürfnissen hat und für diese und deren Erfüllung einsteht, ohne jetzt nur für sich zu sorgen und plötzlich jetzt nur noch aufs eigene Konto einzuzahlen, der hat eigentlich einen guten Zugang zum Thema Wut. Also auch zum Thema Wut, weil er oder sie dann Bedürfnisse so früh erkennen kann, dass man sagen kann, okay, das brauche ich jetzt. Und dann ist auch eine Wertschätzung in der Kommunikation nach außen oder nach innen ja noch möglich. Wenn wir das aber zukleistern mit Gewohnheitsmustern, mit, ich darf es doch nicht sein, dann ist es natürlich blöd. Das heißt, ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen arbeiten daran, also jede für sich, zu verstehen, dass Wut ein sinnvoller Anteil unserer Persönlichkeitsstruktur ist, respektive eine Emotion, die nur einfach früh genug erkannt werden möchte, um nicht zu überborden zu werden.
Ja,
der Buddhismus hat ein schönes Wort dafür. Kennst du das, Katharina, den zweiten Pfeilschießen? Kennst du, oder? Wahrscheinlich?
Mhm.
Ja. Also, und das ist ja wirklich so das typische Ding. Ich habe jetzt eine Idee von mir. Ich möchte mich nicht mehr ärgern. Also unterdrücke ich den Ärger, der Stamm von Wut, und dann kommt eines Tages der Ärger, zwangsläufig, ich habe ihn jetzt erfolgreich ein paar Tage unterdrückt oder ein paar Wochen, und dann kommt er und dann ärgere ich mich über den Ärger. Na? Und das ist einfach keine gute Idee, diese Dinge auszuklammern, die halt unter der Haube sitzen, sondern eher zu gucken, dass sie da sind, sie anzuerkennen.
Ja.
Also, ne? Akzeptanz, so kleine Randnotiz für all diejenigen, die mit dem Wort Akzeptanz immer so ein bisschen straucheln, weil ich strauchel damit ganz häufig in der Yoga-Szene, weil es so überstrapaziert wird.
Mhm. Ja, stimmt.
Akzeptanz würde nämlich in dem Moment bedeuten, die Anwesenheit des Ärgers, dass er gar nicht in Wut überschlägt oder umschlägt, anzuerkennen und die Frage zu stellen, was will ich denn? Was sagt mir das? Und wenn diese Form von Akzeptanz ist, die dann nicht akzeptiert, dass ich wüte und aus mir Haut fahre, der ist dann äußerst produktiv.
Ja. Also das finde ich sowieso schön auch, was du gesagt hast. Ne? Man kommt ja da sehr auch an der gewaltfreien Kommunikation vorbei, wirklich auch zu schauen, wenn die Wut da ist und eben in den Anfängen da ist, da schon mal wirklich bewusst zu gucken, was zeigt mir das gerade super Wertvolles an, was an Bedürfnissen nicht erfüllt ist, je nach Situation, welche Richtung dann auch immer. Und damit dann zu arbeiten, und das ist gleichzeitig eigentlich wirklich ein riesiges Geschenk auch, wieder ja mit sich selber gut zu sein und sich weiterzuentwickeln und Dinge auch zu verändern, die eben für einen selber nicht passen.
Ich muss noch mal reinkrätschen, weil du gerade was super Wichtiges gesagt hast. In der gewaltfreien Kommunikation, du meinst Marshall Rosenberg, ne? Klassisch.
Ja, genau, klassisch, ja.
Es ist ja, ich glaube, dass die Kommunikation ganz häufig total unterschätzt wird. Aber was die GfK macht, also ich erinnere daran, wer das jetzt nicht kennt, Marshall Rosenberg hat sich lange, der Gründer der gewaltfreien Kommunikation, mit Sprache beschäftigt und hat halt gemerkt, dass Sprache natürlich widerspiegelt, wie wir denken. Und deshalb Sprache natürlich, wenn wir die Sprache ändern, auch unser Denken ändert. Und damit das Angebot, was wir einer anderen Person sprachlich unterbreiten können, sich verändert, aber auch den Input nach innen jetzt mal. Mhm. Und der war der Erste zum Beispiel, wer sich noch ein bisschen dran erinnert, in Hay, das ist also in Amerika, ich glaube, das ist bei Washington, gab es damals die Friedensgespräche zwischen Yasser Arafat, der ehemalige PLO-Führer, und Ariel Sharon, sozusagen der Vorgänger von Netanyahu. Ne? So. Und die haben ja 100.000 Jahre nicht miteinander gesprochen, da war ja alles komplett gestört. Und Rosenberg hat dieses Meeting quasi herbeigeführt, weil er zwischen beiden vermittelt hat, über GfK, und hat sie dann auch miteinander in Gespräch gebracht. Die Gespräche waren im Endeffekt dann, weil die Kluft zu groß war, leider nicht erfolgreich, aber er hat sie an einen Tisch gebracht. Und das fand ich damals echt erstaunlich, weil es hat kein Staatspräsident vorher hingekriegt, dass die beiden überhaupt miteinander verhandeln. Und das zeigt ja, wie wichtig Sprache ist. Also das zeigt, wie wichtig, und jetzt würde ich gerne diesen kleinen Bogen schlagen, weil die GfK macht nämlich eins, die fragt das Gegenüber immer, wie es ihr geht, und macht damit ein Angebot. Also sie sagt nicht, oh, sei doch nicht so böse, sondern bist du aufgeregt oder bist du traurig oder bist du aufgebracht oder wie auch immer. Und damit bringt sie eigentlich den Gesprächspartner, lädt sie den Gesprächspartner ein, einen Bezug zu nehmen zum eigenen Gefühl und dieses Gefühl damit anzuerkennen. Und gleichzeitig ist es wie so ein Schritt auch nach innen, wenn ich quasi das Gefühl des anderen verstehe, also nicht seinen Wutausbruch und was da rauspurzelt, sondern, der ist aufgeregt, der ist unsicher, dann weiß ich ja auch, wie es der anderen Person gerade gehen könnte, und habe ja wieder auch für mich ein ganz anderes Angebot, darauf zu reagieren.
Ja. Na? Ja, das ist schön, weil man auch davon ausgeht, dass natürlich Menschen die gleichen Bedürfnisse und die gleichen Gefühle haben und man dort die Gemeinsamkeiten auch findet und anders aufeinander zugehen kann.
Absolut. Also ich wollte damit jetzt auch wirklich für alle, die uns zuhören, sagen, das ist total normal und man muss sich jetzt einfach manchmal bewusst machen, dass man diese Bedürfnisse hat. Nicht, dass man Wut hat, sondern dass man vielleicht gelernt hat, weil die Wut jetzt so überbordend ist, Wut zu unterdrücken, wo man merkt, ist vielleicht gar nicht so gut, weil dann kommt sie, dann wird sie erst so groß. Aber merkt, unten drunter steckt ja was. Da steckt Ärger über etwas. Und dieses über etwas ist ja ein Bedürfnis, hat mit Werten zu tun, hat mit einfach mit vielen verschiedenen Dingen zu tun. Und dann kann man das anerkennen. Und all das, was unten drunter an Bedürfnis steckt, ist immer normal und ist damit immer akzeptierbar. Und damit ist es nicht die Wut und nicht ich, sondern es ist der Weg, mit der Wut umzugehen, der verändert werden darf. Und nicht die Wut schlecht oder war ich schlecht.
Ja, genau. Ja, absolut. Ich glaube tatsächlich, bei so vielen, vielen Kindern, glaube ich, die heute aufwachsen in Deutschland, da ist es wirklich so bewusst auch in der Erziehung, dass man die Wut zulässt bei den Kindern. Ich freue mich immer, wenn ich das irgendwie erlebe und da dazukomme und versuche das auch immer mit den Kindern so in meinem Umfeld da wirklich sehr zu fördern. Also mich berührt das manchmal sogar sehr, dass die lernen sozusagen mit ihrer Wut umzugehen oder da auch einen Zugang haben und der nicht so verschüttet wird über dieses, das darfst du nicht. Mhm. Das ist wirklich ein großes Geschenk. Und ich glaube, das ist mit die beste Idee, dass man wirklich auch lernt, mit der Wut umzugehen für uns selbst und auch unsere Mitmenschen. Ne?
Katharinas Empfehlung für deinen Alltag.
Wenn man wirklich zu lang gewartet hat und zu spät bemerkt, wie groß die Wut ist, macht es vielleicht dann auch Sinn, aus der Situation wirklich erstmal rauszugehen. Weil ich glaube auch, wenn jemand so stark aufgebracht ist oder wütet sozusagen, dann wird das Gespräch auch nie konstruktiv. Das ist, glaube ich, dann schlecht möglich. Also vielleicht dann lieber kurz warten, bis man wieder auf eine sachlichere Ebene kommt, wo es nicht so mit der Emotion aufgeladen ist, dass man vielleicht Dinge dann von da aus besser klärt, bevor man sich dann hin und her was um die Ohren schmeißt.
Ich würde das für alle Männer, eigentlich auch für Frauen, eigentlich für alle,
ja.
Würde ich das gern noch so sogar um etwas nicht ganz gesellschaftsfähiges erweitern, einfach was biologisch komplett Sinn macht. Also man muss sich immer überlegen, Wut ist etwas, was uns in die Handlung bringt. Wirklich in die Handlung. Also ich rede auch von Zivilcourage oder so. Ich rede auch davon, handgreiflich hilfsbereit zu sein. Das klingt jetzt wahnsinnig böse, weil die Yogis, die hauen sich nicht. Natürlich wollen wir uns nicht hauen. Das ist immer die schlechteste von allen Lösungen, sich da irgendwie körperlich durchzusetzen. Aber es ist letzten Endes ein Antrieb, der uns immer in die Körperlichkeit bringt. Und deshalb produziert dieser Antrieb immer jede Menge Stresshormone. Und deshalb ist es auch schlicht und ergreifend schlecht möglich, überflutet von Stresshormonen, sich dann wirklich komplett im Zaum zu halten. Weil dieses im Zaum halten, dieses Regulieren, ist wieder eine Form von Unterdrückung. Also das ist so ein bisschen wie den Schnellkochtopf noch zuzuhalten, bevor er explodiert. Und deshalb ist mein ganz persönlicher Umgang, wenn ich es nicht schaffe, aus der Situation früh genug rauszukommen, vor allem zu erkennen, dass Wut hochkommt, wenn ich das nicht schaffe, A, wie du sagst, die Situation zu verlassen und B, wenn man wirklich mal aufgeladen ist, so Situationen gibt's ja, die sind selten. Ich glaube, gerade wenn man ein bisschen geübt ist da drin, werden die zum Glück immer seltener, ja. Aber die gibt es dann mal. Wirklich irgendwo in den Raum zu gehen, Tür zuzumachen und einfach mal laut zu schreien. Oder, das klingt jetzt wahnsinnig blöd und einfach, aber du nimmst dir halt irgendein Kissen und verhaust mal kurz das Kissen. Und natürlich ist das total doof. Aber diese Neurotransmitter, die halt dann einfach in dir sind, die können dann mal raus und du wirst instant merken, wie du plötzlich dadurch, dass du dich entladen darfst, wie du wieder handlungsfähig wirst. Weil quasi dieser körperliche Impuls von, boah, ich muss jetzt, der darf sich mal entladen. Und dann ist meistens gut, wirklich gut. Ich hatte vor Jahren mal eine Teilnehmerin, die hat sich dauernd kontrolliert. Und ich habe irgendwann zu ihr gesagt, geh doch mal raus, bitte. Also es war ein Yoga-Teacher-Training. Und ich weiß, wir hatten damals in so einem, das war gerade in dem alten Studio, für das ich damals noch gearbeitet habe, da gab es mal eine Situation mit Studiotausch und Umzug und Co. Und dann hatten wir so ein olles Ballettstudio angemietet und draußen war ein Garten. Es war irgendwie so ein bisschen, man würde vielleicht sagen, in der Banlieue von Frankfurt. Frankfurt hat keine Banlieue, aber in Frankfurts Banlieue. Und sie war irgendwie so vollkommen, also man merkte einfach, da kocht's, ne, da brodelt's. Und dann habe ich immer gesagt, hier du, geh doch einfach mal, geh mal raus in den Garten und schrei doch mal oder sowas. Zappel dich mal aus. Nee, brauchst du nicht. Sag ich, komm, geh mal raus, geh doch mal richtig schreien, hört dich doch keiner. Wir sind ja in der Pampa. Und irgendwann, die wollte das nicht, hast du richtig gemerkt, da ist sie raus, da hat sie einen Schrei getan. Ich habe gedacht, da wird jemand abgestochen, ja. Ich habe gedacht, bitte, hätte ich es nicht gesagt, gleich kommt die Polizei so ungefähr. Und dann kam die große Weinattacke und dann war durch. Und dann war die wieder komplett ansprechbar und komplett auch in einer Form von Spur auch wieder rational denken zu können. Und nicht, wir sind ja da manchmal regelrecht blockiert, ne?
Ja.
Und insofern glaube ich, darf das manchmal raus, so
ja,
als Hommage.
Sollte.
Genau. Man darf auch mal kontrolliert, unkontrolliert sein.
Ne? Unbedingt, ja. Und das ist auch schön, ne? Weil ich finde auch gerade natürlich durch die Körperarbeit in den Teacher-Trainings nochmal verdichteter als in den normalen Kursen oder Sessions, kommt natürlich auch eine Menge raus. Also ich sage das auch immer, es ist nicht immer so, dass man sich nach der Yogastunde ganz beseelt und harmonisch ausbalanciert fühlt, sondern es kann auch sein, dass erstmal dann eine Wut überhaupt erstmal sich zeigen kann oder dass wir einen Zugang dazu kriegen, dass die eigentlich unterdrückt ist und dann erstmal ja so richtig zum Tragen kommt auch. Deswegen.
Und ich glaube, es braucht einfach jeder. Es braucht einfach jeder.
Ja.
Also ich möchte eine Mini-Geschichte teilen, weil ich habe vor Jahren ein Retreat gegeben, unter anderem zum Thema also Primäremotionen. Ein Tag war wirklich gut. Und ich habe auf einem Yoga-Retreat statt einer Yoga-Klasse am Morgen so eine Kickbox-Sequenz gemacht. Es mögen mich alle für total bescheuert halten und denken, aha, so ist er also wirklich. Ich wusste doch immer, der fühlt Übles im Schilde. Aber ich habe das ganz früher mal gemacht im Zuge meiner Vergangenheit, weil ich aus dem Sport komme und einfach jahrelang Kurse unterrichtet habe. Ja? Und da waren auch solche, damals gab es diese Thibaut-Bewegung, kennst du vielleicht noch, ne?
Gut, ja.
Das habe ich halt auch unterrichtet in meiner Zeit. Und ich habe einfach gemerkt, wie fordernd das ist physisch, aber auch wie gut man sich da und wie emotional abreagieren kann. Und ich habe das morgens gemacht und das Lustige war, dass eine der Damen, die da war, die Vorsitzende von Amnesty International hier ist. Und die hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Und dann saß du wirklich so, naja, da ging so ein Fäustchen raus und noch ein Fäustchen. Ich habe die übelste Mucke aufgedreht, die ich finden konnte im Internet. Und irgendwann bekam sie offenkundig einen Zugang. Also, und dann hat es Klick gemacht an der Mutter, ich darf das jetzt. Und dann ist sie dermaßen abgegangen. Und seitdem sagt die immer, machen wir mal wieder so eine Session. Also ich will damit nur sagen, das haben wir halt alle an Bord. Und ich glaube, das braucht manchmal einfach dieses Ventil der Erlaubnis, mal aufzumachen.
Ja.
Einfach mal aufzumachen. Ja, wir wären keine Menschen, hätten wir nicht auch einfach mal Zunder unter der Haube. Das ist einfach so.
Ne? Ja, ich finde das auch schön, weil ich finde das, wie ich eingangs auch schon ein schönes Beispiel.
Ich hoffe, das ist jetzt nicht kompromittierend, nicht, dass ihr den Podcast hört.
Ja, also das ist wirklich so eine unglaubliche Lebendigkeit auch sonst unterdrückt, wenn man die Wut unterdrückt, diese Lebendigkeit auch zu spüren und danach, wie du sagst, ne, ist ja auch wieder ruhig. Und ich habe auch gedacht, das ist eigentlich auch wie über die Gunas, ist es ja auch so, dass man immer sagt, man kommt über Rajas zu Sattva von Tamas aus und nicht direkt von Tamas zu Sattva, weil es braucht auch da sozusagen diesen Weg über die Aktivierung oder Handlung letzten Endes über eine Veränderung.
Total. Ja, total.
Es ist auch so auf der Ebene. Und ich glaube, auch da ist immer diese Art von Aktivierungsenergie auch mit drin und Zugang auch zu halten, zu finden.
Mhm. Ja, du haust dir einmal die Stresshormone wirklich runter durch die körperliche Aktivität. Es ist wie im Yoga, wenn du gestresst vom Tag kommst, machst du am besten erst Yang und dann Yin. Aber auch die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Also das ist ja einfach für etwas einzustehen, das Wort zu erheben, seine Meinung kundzutun, hat ja was mit für etwas einstehen zu tun, etwas mit selbstwirksam sein. Und das wiederum macht ja ganz viel mit unserer Resilienz und mit unserem Selbstverständnis uns selbst gegenüber. A, uns zu trauen, Dinge zu äußern. Und B, uns aber auch nicht immer in dieser Opferrolle und unterdrückt zu spüren. Und auch das schafft aus meiner Sicht einen besseren Zugang zum Thema Wut.
Mhm.
Ja, wenn du um deine Handlungsfähigkeit weißt, bist du sogar aus meiner Sicht länger in der Lage, ruhig zu bleiben, weil du um deine Handlungsfähigkeit weißt, als wenn du Angst haben musst, schwimmen die Fälle davon und du musst dich quasi um die zu wehr setzen und kenntlich zeigen.
Ja, das stimmt. Denn ja, wird es auch manchmal so eine pauschalisierte Wut gegen alles, ne, wenn man aus der Opferrolle dann irgendwie überall, die ganze Welt macht einen wütend, weil man das Gefühl hat, man kann nichts ändern.
Für mich war das so ein bisschen Wut nach außen, hast du, oder, also ich, das war jetzt meine Interpretation. Ich glaube, dass wir mit der Wut nach außen so umgehen, ich möchte es so sagen. Ich glaube, dass wir die Wut nach innen häufig destruktiver zulassen als nach außen.
Ja, das glaube ich auch.
Ich würde gerne mal ganz kurz auf den Punkt kommen. Du siehst das ähnlich, weil du nickst, hast du eben auch gesagt.
Ja, genau, sehe ich auch
so. Wie siehst denn du den Umgang mit der Wut nach innen? Weil ich erlebe den wirklich häufig als selbstverletzend, als selbstniedermachend, wenn ich überlege, wie wir über uns sprechen. Ah, ich Depp, ich Idiot, ja, ich kann ja gar nichts. Das würde ich ja über einen anderen Menschen nie sagen.
Ja, ist richtig.
Ne?
Ja, genau. Ist immer so beides, ne? Also entweder es gibt, glaube ich, Leute, die das auch im Außen können, das sind aber wahrscheinlich selten die Leute, die im Yoga unterwegs sind, sondern
es gibt doch Leute, die können es im Außen, im Innen nicht, die kennen es auch.
Genau, ja, genau.
Sind gerade auf der weltpolitischen Ebene ganz
ja, genau,
weit vorne.
Ganz genau. Mhm. Die sind weniger im Yoga unterwegs. Und ich glaube, ja, das glaube ich sehr, dass diese Wut nach innen im Yoga-Kontext vielleicht wirklich auch ganz oft sehr stark ist und wirklich auch destruktiv und erschreckend. Und auch da letzten Endes geht es immer um die Bewusstheit damit, oder? Was wäre der Weg daraus, dass man das wirklich einfach bemerkt und anfängt anders, ganz bewusst anders mit sich selber zu reden, innerlich, wirklich sich dann Stück für Stück da auch rausarbeitet.
Das wär vielleicht ein schöner Punkt, einfach nochmal das Thema Achtsamkeit zu übersetzen, weil ich glaube, dass viele mit dem Wörtchen Achtsamkeit, ich glaube, da könnte man Podcasts und Podcasts füllen, weil das so missverstanden ist.
Ja, das stimmt.
Aber in der Achtsamkeit geht es ja darum, sich dieser inneren Regungen und Vorgänge bewusst zu werden. Mhm. Na, also quasi die Frage zu stellen, wie kommt innerer Output überhaupt zustande? Um, bevor Output ist, die Stellschrauben zu drehen. Das ist ja der Vorgang der Achtsamkeit. Und ich glaube, da würde ich gerne an die Achtsamkeit erinnern, weil wir fühlen uns, glaube ich, häufig aufgefordert, achtsamer zu werden im Umgang mit anderen. Aber wir müssen aus meiner Sicht dringend mindestens oder genauso sehr daran arbeiten, den Umgang mit uns selbst zu überprüfen und uns immer wieder kritisch zu hinterfragen, war dieses Ich-Vollidiot, ich Depp, war das jetzt wirklich angemessen? Und auch das vielleicht mal rumzudrehen und zu sagen, okay, da ist also etwas nicht gelungen, was ich mir vorgenommen hatte. Da ist also ein Anspruch. Schön, dass das Anspruchsdenken da ist. Das steht ja für etwas, ist ja eine Wertekultur. Aber vielleicht kann man den Anspruch etwas realistischer gestalten und vielleicht kann man den Wert der Selbstentschuldung oder sowas ja auch ein bisschen mehr Raum geben, um zu sagen, okay, ich muss mich ja nicht gleich anklagen, wenn etwas nicht gelingt, weil das, was mir gelingt auf der Ebene der Handlung, hat ja nichts mit meiner Wertigkeit als Mensch zu tun. Und da ist ja auch so eine große Verwechslung. Und wenn wir das halt pflegen und unüberprüft lassen, dann richten wir diese oft, glaube ich, unerkannte Wut gegen uns selbst. Das ist ja eine Form von Wut. Die richten wir unerkannt immer wieder gegen uns und das kann nicht gut tun.
Ja, ne? Ja, absolut. Das geht wahrscheinlich wieder eng einher mit dem, was wir eingangs auch hatten, dass man wirklich sich selber auch erlaubt, die Wut da sein zu lassen, dass die einfach wirklich da sein darf.
Mhm.
Oder? Das ist vielleicht auch nochmal so ein Einstieg, dass dieser zweite Pfeil nicht immer dieser Ärger über die Wut. Also, weil ich glaube, dass das tatsächlich auch, das ist tricky mit der Wut, weil ich glaube, dass auch sehr viele Leute, die sehr lange auch in einem spirituellen Kontext unterwegs sind, dass die durchaus sich nicht unbedingt immer so leicht tun mit dem Thema, weil das eben so differenziert auch ist, also speziell, finde ich.
Mhm. Ja.
Also, dass man wirklich das da sein lassen kann, ohne sich selber dafür zu verurteilen und gleichzeitig wirklich das so ganz wirklich liebevoll in sich nutzt, um immer wieder zu gucken, wo zeigt's mir gerade, wo für mich irgendwas nicht passt. Das ist ja auch ein tiefer und tiefer und tiefer Graben. Und letzten Endes landet man vielleicht so bei seinen Werten oder wirklich auch einfach dem, was einem wichtig ist im Leben.
Ich glaube, wenn die Leute da sind, was du gerade meinst, ist schon viel gewonnen. Das heißt ja, dass Menschen dann schon überhaupt erkennen, dass es Wut gegen sie selbst ist.
Ah, okay.
Ich glaube, dass das viele nicht erkennen. Also, dass dieses, ich Blödmann, dass das irgendwie nicht erkannt wird von unserem Geist, dass es Wut ist, die wir gegen uns selbst richten.
Ja,
und das,
ja, verstehe.
Ne?
Ja.
Also, ich glaube wirklich, dass das ist halt so. Das ist ja nicht destruktiv.
Ja,
ist es vielleicht. Klar, es ist destruktiv, volle Kalotte.
Total, ja. Also ich habe so gedacht jetzt, dass es vielleicht auch tatsächlich fast auch was Perfektionismus oft macht. Ne? Das erlebe ich ganz oft, auch in den Teacher-Trainings viel, weil Also ich bin, ich weiß, ich habe auch schon viel darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, entweder bin ich gesegnet, dass ich das in mir irgendwie, ich habe große Erlauber und bin nicht so streng mit mir. Also ich habe immer einen hohen Anspruch im Sinne von, ich möchte was Gutes rausgeben, aber ich hau dann nicht auf mich innerlich drauf, weil ich denke, hey, ich habe das Beste gegeben. Und mehr und war heute einfach perfekt. Auch nicht drin. Also manchmal geht es halt wunderbar, manchmal denkt man sich, okay, hätte ich jetzt mir ein bisschen anders gewünscht, war es aber nicht. Mhm. Also, dass man sich da mit sich selber wirklich auch empathisch ist und versucht, also ja, leicht gesagt auch, ne, also diesen Perfektionismus und diese ganze Selbstoptimierung, dass man das auch wirklich gut beguckt.
Ich kriege bei diesem Wort Selbstoptimierung manchmal wirklich so ein bisschen Stresspickel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist wirklich schlimm, ja.
Also ich meine, natürlich, man kann viele Dinge optimieren, aber sich selbst, ich glaube, da verwechselt man wieder die Ebene der Handlung mit der Wertigkeit wirklich als Persona.
Ja, absolut.
Aber ich erlebe leider diese Polarität in dieser Yoga-Szene, wenn es die denn gibt, also in dieser auf Social Media wahrnehmbaren Yoga-Bubble, den sehe ich schon, sagt mir bitte nicht als Zuhörerin und die Böse, aber es ist einfach mein subjektives Erleben. Mir ist es häufig, wirklich häufig, muss ich ganz ehrlich sagen, viel zu polar. Also entweder es ertrinkt in dieser Blase aus, alles ist gut und du bist perfekt. Natürlich sind wir letzten Endes als Menschen perfekt, wie wir sind. Aber das impliziert halt manchmal, dass wir so sein dürften, wie wir wollen und müssten uns um nichts kümmern und dem ist nicht so. Okay. Wir leben in einem sozialen Gefüge und es bedarf eines, ja, schon über eines gemeinsamen Kontextes, wie man miteinander auch umgeht, damit das mit dem Gemeinsamen klappt. Und die ganzen alten Schriften, die wirklich spirituellen, philosophischen, da ist immer die Sangha mehr und wichtiger als der Einzelne. Also man muss einfach Altruismus auch ein Stück leben.
Ja.
Und das andere polare Extrem ist halt dieses höher, schneller, weiter. Du musst halt selbst optimiert sein. Du musst alles können. Du musst irgendwie, also wenn ich mir überlege, was wir alles können und sein müssen, da reichen ja meine 24 Stunden Tageszeit gar nicht. Und da habe ich den Schlaf schon ausgeklammert.
Ja, ist richtig. Bei weitem nicht. Ja, genau.
Ja. Und insofern glaube ich, für mich ist es immer eine anspruchsvolle Anspruchslosigkeit. Also wirklich genau das, was du gerade sagtest. Das reinzugeben, was du gerade in der Lage bist zu geben, jetzt auch ohne in das totale Erschöpfungssyndrom zu geraten.
Ja.
Und damit zufrieden zu sein und vielleicht aber auch zu sagen, okay, wenn du das heute nicht leisten kannst, dann machst du es morgen. Mhm. Und wenn du heute leisten kannst, ja, dann mach's dann. Also so zwischen Faulheit und Weggucken und Lethargie und totaler Überanspruchung und das ist wirklich ein Spagat, der ist auch anspruchsvoll.
Der ist anspruchsvoll, ja. Und auch wie du sagst, ne, ich finde, das ist auch nicht weniger anspruchsvoll geworden, weil ja durch diese ganze Digitalisierung ist ja wirklich, man kann ja quasi wirklich 24/7 rund um die Uhr irgendwo auf der Welt irgendein super spannendes Seminar zu irgendeinem Thema machen oder da nochmal und da nochmal.
Ja, bei mir läuft neben dem Podcast gerade eine Weiterbildung.
Genau, wirklich dann noch gleichzeitig.
Ich gucke immer so in einem Auge hin und links mache ich dann einen Zoom-Call.
Ja, nee, also ich glaube, es ist nicht einfacher geworden mit dem Thema.
Das ist krass, das ist wirklich krass. Ja. Also ich habe gerade gestern eine Unterredung gehabt über diese, ich weiß, man braucht das. Jetzt oute ich mich komplett. Ich oute mich wirklich komplett. Aber ich persönlich, das ist meine zutiefst ehrliche Meinung, finde diese Social-Media-Kanäle wie Instagram, TikTok, wo wir gar nicht drüber reden, und Facebook, absolut Banane. Vollkommen Banane. Und ich halte mich persönlich dort nicht auf. Natürlich pflege ich das, um etwas reinzugeben. Und ich mache, das mag man mir jetzt glauben oder nicht, 90% des Outputs, sagen mal 80, mache ich, weil ich das Gefühl habe, komm, gib irgendwann ein System rein, vielleicht kann irgendjemand damit was anfangen. Natürlich ist das immer mit irgendeiner Form von, guck mal, da ist ein Seminar oder häufig damit verbunden. Das ist so, das machen alle und das mache ich auch, weil sonst einfach dieses Riesenstudio auch gar nicht läuft.
Ja, klar.
Das ist aber nicht meine primäre Motivation. Aber diese Kanal selbst, ich kann dem schlicht und ergreifend gar nichts abverlangen. Weil wenn du da reinguckst, du hast immer das Gefühl, ungenügend zu sein. Also du wirst immer mit jemand konfrontiert, der es zehnmal schöner und toller und besser macht und weiß und sonst was. Und der dir noch einen Tipp gibt und du musst hier drauf achten und darauf und die Hände und die Füße und die Nase und die Augen und innen und außen. Also mich stresst das. Und ja. Ich merke auch, mir tut das auch nicht gut. Also ich finde das auch einfach zum Teil Banane. Einfach nur Banane. Und gleichzeitig muss man es aber bedienen. Und ja. Das finde ich wirklich schwierig. Weil das kostet Zeit. Na? Also das, was du gerade sagtest, war nicht so.
Ich bin 24/7 ganz bei dir. ganz bei dir. Ich habe auch gedacht, hättest du mich eingangs gefragt, was mich wirklich manchmal richtig wütend macht, hätte ich wahrscheinlich vielleicht sogar gesagt, Instagram.
Was macht dich denn? Jetzt wird mich mal. Du musst es nicht teilen, Katharina.
Nur wenn du gerne möchtest. Ich habe letztens auch das schon reingesprochen, weil ich finde, dieser Anspruch, weil wie du sagst, ne, wir haben beide ein Studio, wir haben beide eine Ausbildung auch und so weiter. Und natürlich gehört es irgendwie dazu, dass man das macht. Finde ich auch gut. Und gleichzeitig merke ich so, wenn ich denke, okay, ich habe jetzt tatsächlich, die Leute haben eine Aufmerksamkeitsspanne von 3 bis 5 Sekunden, in denen muss ich irgendwas Schlaues sagen, möglichst noch mit ein bisschen Witz, so wie es möglichst noch niemand anders gesagt hat, um irgendwie da einen Beitrag reinzubringen. Also ich liebe dieses Podcast-Format, weil
das ist cool.
Tiefgründigkeit. Danke, das ist schön, freut mich. Ja, wirklich.
Ich mag auch YouTube, muss ich dazu sagen. Es gibt ganz tolle Sachen.
Da kommt mehr Informationen. Ja,
es gibt bestimmt auch tolle Sachen auf Instagram, will ich gar nicht mitreden. Ne?
Ich habe zum Beispiel auch viel so Zitate-Seiten und so. Das finde ich total inspirierend, das liebe ich. Ich finde es auch ein großer Unterschied, wie man es macht. Aber was mich nervt, ist, dass man es machen muss. Und das ist, letzten Endes ein Stück weit schon, empfinde ich so. Und also im Studio-Kontext. Und dann braucht es irgendwie Zeit. Und es ist nicht der Kanal, wo ich das Gefühl habe, ich kann da wirklich, was mir am Herzen liegt, in der Tiefgründigkeit irgendwie reinstupsen. So ist es immer ein bisschen. Ja, was tut man da jetzt?
vielleicht so ein bisschen als kleine Nicht-Rechtfertigung. Ich will es gar nicht rechtfertigen. Es ist, wie es ist. Es ist einfach, wie es ist. Ich habe diese Meinung. Aber die baut ja auch auf etwas auf. Also wenn ich zum Beispiel sehe, es gibt auf Instagram, jetzt werden einige sagen, das ist überhaupt nicht neu. Aber für mich ist das irgendwie neu, ein neuer Trend oder scheint ein neuer Trend zu sein. Dürft mich gerne berichtigen und korrigieren. Dass sogenannte InfluencerInnen jetzt irgendwie, also das machen natürlich mehr frauenanteilig, aber das hat jetzt einfach was mit was anderem zu tun, dass die sich dann schminken vor laufender Kamera, während sie irgendwas Geistreiches von sich geben. Das soll wahrscheinlich so ein bisschen die Idee geben, dass man am Privatleben dieser Person teilnimmt. Ich glaube, das ist, aber ich finde das dermaßen deppert. Also ich stelle mich jetzt morgen hin beim Zähneputzen, man versteht mich da nicht so gut. Oder wenn ich mir das Gesicht eincreme oder die Kopfhaare rasiere oder sowas oder die Ohren putze und dann mache ich dann irgendwie Philosophie Smalltalk. Ich finde das mir widerstrebt das so ein bisschen. Ja. Ich merke das einfach. Das will nicht so an mich ran. Das ist nicht so meins.
Ja. Muss, glaube ich, ja zum Glück auch nicht alles mitmachen.
Ich bin einfach zu alt.
Ja, vielleicht sind wir zu alt. Ja. Also ich glaube, ja, ist schon, wie man es nutzt und so weiter, keine Frage, aber ist nicht gerade, was diesen Umgang auch mit sich selbst im Sinne von raus aus dem Perfektionismus, raus aus der inneren Selbstverurteilung oder wie auch immer man das so nennen mag, ist, glaube ich, nicht gerade förderlich, sich auf Instagram zu bewegen, all dieses Genormte und Geschönte. Es gab ja auch eine Zeit mal, ne, dann, wo Leute irgendwie da auch sich selber gezeigt haben, wie sie weinen und total irgendwie verheult aussehen, aber es will auch einfach keiner sehen bei Instagram. Also diesen Gegentrend hat man ja versucht zu machen.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das hätte ich jetzt gar nicht so schlimm gefunden, solange es nicht inszeniert ist.
Ne? Ja, genau.
Ich finde das alles inszeniert ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, jetzt sind wir fast schon ein bisschen vom Thema abgekommen.
Ja, das stimmt.
Wir waren ja beim Thema Wut. Wir hatten die Wut so ein bisschen außen, ein bisschen nach innen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie euch das zu Hause geht, wenn ihr zuhört oder wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr das auch so erlebt, dass man Wut leichter nach innen richtet als nach außen. Das würde mich auf jeden Fall zur Frage bringen, wie gehen wir denn mit Wut um? Also welche Möglichkeiten haben wir denn? Reden wir jetzt mal von Menschen, die nicht ganz so super achtsamkeitsgeschult sind und die noch häufiger in diesen Schäum-Modus kommen. Also wo sich dieser Schaum vom Mund bildet. Also wo es einfach zu viel ist. Was haben wir denn für Möglichkeiten, wenn wir merken, boah, die Wut ist gerade da? Was können wir machen?
Katharinas Empfehlungen für deinen Alltag.
Also entweder, wenn es irgendwie gerade geht, wie du sagst, ne, ausagieren über Bewegung oder mal schreien, was glaube
also,
ich super.
Du setzt nur voraus, vorher aus der Situation rauszugehen, ne? Sonst schreist du dein Gegenüber an.
Ja, also genau, nicht das Gegenüber anschreien, sondern wie deine
sonst bist du der
Teilnehmerin im Retreat. Ja, genau. Genau, also wenn das die Möglichkeit ist, vielleicht über Bewegung. Und ansonsten finde ich es immer gut, wirklich noch, also tatsächlich trotzdem innezuhalten und mal kurz zu spüren oder auch bewusst zu schauen, was ist da jetzt überhaupt erstmal gerade los, bevor die Reaktion kommt.
Exakt, genau. Ne, also das ist sehr deckungsgleich. Also ich empfinde es genauso aus der Situation raus, wenn es möglich ist.
Ja.
Und dann wirklich nicht die Frage, also ich glaube, das Schlimmste, was die Wut aufrechterhält, ist die Situation selbst, klar.
Ja.
Und das Denken darüber nach.
Ja.
Weil das Nachdenken darüber, also dieses Bewertende, das löst ja diese Kette von assoziativen Gedanken, die wiederum die Wut vergrößern, auf. Das heißt, wir können ja so ein bisschen lenken, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Du hast es ja eben eigentlich schon gesagt, ne? Gucken, was ist gerade da. Also wenn ich die Situation verlasse und statt mich abzulenken, wirklich zu gucken, okay, mal tief einatmen, ausatmen. Wut hat auch ein Atemmuster, sehr einatembetont, brustig. Also könnte ich mal ruhig tief einatmen, langsam ausatmen, noch langsamer einatmen, kurz anhalten. Dann geht's schon mal ein Stück weg. Dann komme ich auch aus diesem Atemmuster raus. Das kennen wir alle. Dann ist schon mal eins weg. Und dann vielleicht, wenn es geht, ein bisschen die Mimik entspannen. Weil die Mimik hält. Ja? Also dieser ganze Blick, wenn ich das Gesicht mal locker lasse, dann lösen sich ja schon mal die Bereiche meiner mimischen Muskulatur auf oder lockern sich, die diese Emotion auch halten. Also sprich aus der körperlichen Kraft raus oder aus der Spannung raus. Und dann, was du eben sagtest, ne, wirklich gucken, was ist denn gerade? Und dann haben wir ja etwas, worauf wir uns besinnen können, konzentrieren können. Das heißt, Wut, jede Emotion hat ja immer eine Körperlichkeit. Wir sprechen von ich habe einen Hals, einen dicken Hals oder eine Krawatte, mir schwillt der Kamm.
Genau.
Ja, also Wut ist häufig im Hals, weil sie auch dieses ne, ich will was sagen. Wut ist immer im Bauch. Wir sagen auch, der hat Wut im Bauch. Und der Bauch ist immer fest bei Wut, immer. Also könnte ich schon mal gucken, wo spüre ich mich körperlich? Und in dem Moment, wo ich das erlebe, körperlich, mache ich ja eigentlich schon das, was die Emotion von mir möchte. Und das ist für mich immer so ein ganz wesentlicher Punkt. Die Emotion, ne, also eine E, was quasi automatisch kommt, eine Motion, ist ja die einzige Möglichkeit meines Körpers zu sagen, Herr Alter, hör mir mal zu, ich habe dir was zu sagen, auf einer sehr basalen Ebene. Und damit ist ja ein Teil der Emotionen, nämlich Bedürfnis zu äußern und Äußerung findet Gehör, wird anerkannt, ist ja in dem Moment schon erfüllt. Das heißt, dass ein weiteres Aufbauschen der Wut in dem Moment höchstwahrscheinlich ausbleibt. Und wenn ich mich jetzt einen Moment konzentriere und gucke, okay, worum geht's, was war, was ist überhaupt und was dichte ich vielleicht dazu, woran fühle ich mich gerade erinnert? Ah, alte Geschichten haben gar nichts damit zu tun. Was befürchte ich schon? Ist das schon? Nee, ist gar nicht. Wenn ich so eine Aufzählung mache, was ist denn gerade? Dann würde ich eigentlich relativ schnell in der Regel wieder handlungsbereit. Und dann könnte man, wenn man jetzt sogar ins Mitgefühl gehen und gucken, okay, wie geht's mir gerade? Was brauche ich, um Bedürfnisse äußern zu können und statt anklagend zu sein? Und was könnte eventuell die andere brauchen? Wie könnte es denn ihm oder ihr gehen? Kenne ich ja von mir vielleicht auch. Und dann ist häufig, und jetzt kommt noch ein Satz hinterher, bei mir schon viel geklärt. Wenn ich jetzt, darf ich nur einen krassen Fehler nicht machen, ich darf jetzt nicht davon ausgehen, mein Gesprächspartner, mein Gegenüber, hat den gleichen inneren Move gemacht und quasi neu gesprächsbereit, kalmiert zurück in die Situation und erwarten, der andere möge genauso entspannt sein. Dann werde ich natürlich enttäuscht, weil ich mir selbst schon was vorgestellt habe, was sein müsse, und gehe wieder, wenn du nicht willst, dann aber jetzt richtig. Ne? Dann kommt, schwappt das so zurück. Aber Ich glaube, das funktioniert als Strategie ganz gut in der Regel, bei mir zumindest.
Ja, super, super schön, was du gesagt hast. Und dem geht auch wirklich ja voraus, das ist vielleicht auch nochmal eine so eine ganz wertvolle allgemeine Empfehlung, dass man wirklich sich ganz bewusst hält, dass einfach jeder Mensch anders tickt, eine andere Erlebenswelt hat. Und in dem Moment, wie du auch gesagt hast, ne, also es ist ja selten so, es ist ja meistens wirklich was ganz Altes, was angeht.
Voll.
In irgendeiner Situation, die meistens fast, manchmal sogar fast nichts damit zu tun hat in irgendeiner Absolut. Weise, sondern einen nur erinnert. Und dass man sich das bewusst hält und auch in so einem liebevollen Draufgucken irgendwie, finde ich, also gerade bei Menschen so im privaten Kontext, Menschen, die man wirklich liebt, ist das ja auch dann leicht, man kennt sie ja. Findest du extra schwer? Ich habe dann immer das Gefühl, ich überborde dann mit meiner Liebe und denke, hey, ich weiß jetzt, glaube ich, gerade, woher das kommt. Und irgendwie kann ich es dann besser nehmen und weiß, es hat mit
das,
mir jetzt
das
eigentlich
auf jeden
gar
Fall.
Nichts zu tun. Jetzt.
Aber du fühlst dich, du bist doch schneller verletzt, oder?
Das stimmt, ja.
Das meine ich.
So.
Also je,
ja, auf
je
jeden
näher,
Fall.
Genau. Ja. Also ich kenne es zwischen meiner Frau und ich. Also wir führen wirklich eine sehr, sehr intakte Ehe. Wir haben im Moment ein bisschen das Problem, zu viel Getrenntheit örtlich durch Italien und Deutschland. Aber wir sind eigentlich so ein Couple, was dauernd miteinander rumhängt. Von Beginn an. Und wir sind uns sehr vertraut, aber wir bauen natürlich auch sehr auf den anderen. Ne? Also sehr in unserer buddhistischen, tief gegründeten Weisheit, sind wir voll abhängig von anderen jeweils. Also das Gegenteil dessen, was uns der Yoga-Lehrer Weg lehrt.
Ja.
Ist einfach so. Ne? Das ist einfach auch Teil dieser Beziehung. Und ich kenne das, weil du gerade sagtest, alte Dinge. Ich musste wirklich in der Beziehung zu meiner Frau, weil wir uns so sehr nahe stehen, wirklich lernen. Ich bin ein Typ, der immer über alles reden muss. Also ich kann zum Beispiel nicht zu Bett gehen, ohne dass Dinge geklärt sind. Oder wenn Streit, ich brauche dann dieses, ich muss dann drüber reden. Das muss dann so. Siehst du anders.
Ehrlich.
Siehst du anders.
Ist bei mir auch so.
Ne? Und das Erste war wirklich, was ich lernen musste, ist damit auszuhalten, mal einen Moment, ich sag mal, einen Moment auch nicht an sie ranzukommen. Ja, und zu merken, dass da meine ganz, ganz alten Ängste, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin halt als Kind in der Schule permanent gemobbt worden, jahrelang. Und ich habe echt ein Mobbing-Thema hinter mir. Und deshalb ist bei mir das Thema Anerkennung ganz zentral. Und diese Dinge, die sind so uralt, also es ist überhaupt nicht mein Thema. Aber es ist in meinem Kopf halt da. Und dieses Thema wird in meinem Kopf so schnell getriggert, dass ich wirklich permanent dieses Draufsicht, die ich gerade meinte, nutzen muss, um zu gucken, okay, ruhig Wahl, was ist? Und dann merke ich immer wieder diese alten Dinge, die sind halt mit. Die kann ich dann rausfiltern, ist gut. Aber ich brauche dazu meinen Kopf. Brauche den. Ich brauche wirklich diesen erkennenden Geist, der wirklich sagt, guck mal, schon wieder das, krass.
Ja.
Wird mich wahrscheinlich bis zum 85. Lebensjahr begleiten.
Ja, ja.
Und dann muss ich es aber damit aushalten, und dann muss ich wieder den Geist nehmen. Wir hatten schon ein paar Situationen, wo sie halt einfach länger gebraucht hat als ich. Jetzt muss ich halt mein Bedürfnis nach Nähe, das muss jetzt einfach warten. Wohlwissend, wir haben uns ja lieb, ist ja alles okay. Ne? Wohlwissend, der andere hat halt auch ein Bedürfnis, der braucht also erstmal Ruhe.
Abstand.
Und das ist schwierig, ne? Das ist natürlich ein Lernprozess. Deshalb möchte ich natürlich für alle auch noch so ein bisschen, wenn wir mit unserer Wut umgehen lernen wollen, müssen wir natürlich nicht nur das eigene Bedürfnis anerkennen, sondern auch das zumindest vermutete Bedürfnis des anderen.
Ja.
Und wenn die nicht beide halbwegs Befriedung finden, dann wäre es natürlich sehr, sehr selbstsüchtig, nur aus der eigenen Perspektive immer. Nur weil ich jetzt weiß, was ich will.
Ja.
Jetzt weiß ich's. Ich will doch nur Nähe. Ne? Genau. Damit dann zu früh ums Eck zu kommen, wenn es der andere vielleicht nicht braucht. Oder umgekehrt.
Ja.
Ne?
Das ist voll schön, voll lustig, dass du das sagst. Wir haben das auch nur umgedreht.
Ja?
Genau. Ich kenne das sehr gut. Und gleichzeitig, was ich auch sagen wollte, was auch schön ist, also gerade so in intakten Beziehungen oder auch mit Freunden, glaube ich, geht das auch. Was ich total liebe, ist dieses empathische Zuhören. Ich weiß nicht, ob also das finde ich wohlwissend auch in aller Reflektiertheit, finde ich, zu sagen, ich bin jetzt wütend und ich will es jetzt ganz kurz mal jemand erzählen, ohne dass der andere da reinpusht. Nur, dass man sozusagen wirklich ein Gegenüber hat, was die Wut da sein lassen kann. Mhm. So das ist was, was mir auch total hilft. In dem Moment ist die bei mir dann total weg. Ich habe die dann einfach einmal erzählt, auch tatsächlich. Mhm. Und ich konnte das einmal ausagieren, was mich daran so wütend macht. Also jetzt gar nicht irgendwie komisch, sondern ganz vielleicht auch gerade so manchmal Kontext Selbstständigkeit oder so ganz sachlich sortiert, aber eben aus einer Wutemotion. Und dann ist es einmal geäußert. Also das hilft mir persönlich auch immer wirklich.
Mhm, kann ich total gut verstehen.
Drüber lachen. So.
Ja. Ja. Ja, in dem Moment, wo du drüber sprichst, merkst du schon, dass du auch häufig ganz viele Dinge, also mir geht es zumindest so, möchte ich dir nicht in den Mund legen, aber dass ich ganz häufig dann Dinge auch dazu erzähle, die zwar in meinem Fundus sind, aber nicht in der Situation waren.
Genau.
Und dann merke ich schon selbst, krass, was erzählst du da eigentlich gerade? Das hat ja gar nichts mit der Situation zu tun. Und das ist aber auch die Selbstreflexion, die man selbst machen kann. Das ist wirklich lustig.
Aber zu zweit ist manchmal auch schön.
Ja, und ich finde, ich würde noch gerne so ein abschließendes sagen aus meiner Sicht, was ich ganz wichtig finde. Ich finde das Wiederentdecken der Streitbarkeit ganz wichtig. Ja. Weil ich finde, dass wir im Moment, und das ist, hat auch ein bisschen was mit Wut zu tun, ich habe dich zum Beispiel vorhin gefragt, was macht dich wütend? Mich macht es zum Beispiel total wütend, wenn ich so merke, dass Leute so über was drüber bügeln. Also so eine Form von Ungerechtigkeit empfinde ich dann, dass man einander halt nicht zuhört. Dass alles in so Schablonen gepresst wird. Ah, du bist nicht dafür, dann bist du gegen mich. Und ich glaube, dass dass man, wenn man Streitbarkeit wieder kultiviert, ohne sich zu kloppen, verbal. Ja. Also wenn man andere Meinungen und Diversität in Meinung und auch im Übrigen auf allen anderen Ebenen wieder anerkennt, und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern es auch wirklich damit aushält, dass wir unglaublich wachsen und dass wir dann in unserer Empfindlichkeit, wenn man was nicht so läuft, auch wieder ein bisschen entspannen. Ich sehe das immer an Kindern. Ich empfinde häufig Erwachsene als viel, 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 viel enger und empfindlicher als Kinder. Weil Kinder sind nicht so arg geprägt. Da hat halt ein anderer eine andere Meinung. Ja, so ist es. Da wird mal kurz gestritten, aber dann ist auch wieder gut. Oder der andere darf einfach so sein. Und bei uns Erwachsenen, wir haben immer so Schablonen im Kopf von so ist und so darf nicht. Und ich glaube, dass wir da viel zu eng manchmal sind und viel zu sehr einrosten, weil wir den Streit schlicht und ergreifend noch nicht üben. Und ich glaube, wenn wir den Streit in einem sinnvollen Maße oder in einem sinnvollen, auf einer sinnvollen Art nicht üben oder nicht mehr üben oder nicht genügend üben, dass wir dann viel zu schnell in unsere Wut geraten, weil wir keinen Zugang zu unseren Argumenten, keinen Zugang zu unserer Logik, keinen Zugang auch zu unserer Elastizität emotional gesehen und auch zum Thema Wut ist halt da und unseren Bedürfnissen üben. Also wir müssen uns schlicht und ergreifend daran üben, finde ich.
Ja, ja, absolut. Ich glaube, ich auch großer Übungsweg. Ne? Ich finde auch, wenn man es als Kind auch wirklich nicht so gelernt hat oder auch nicht so gute, vielleicht auch manchmal Vorbilder hatte für einen guten Umgang mit Wut, dann ist es nochmal umso anspruchsvoller vielleicht, aber umso wichtiger, weil dass sich die weder so wirklich gegen uns richtet im Unterdrücken und wir krank werden oder im Außen wir nicht in der Lage sind, erfüllende Beziehungen zu führen, bis hin zu vielleicht wirklich auch, wenn das dann in sogar noch einen ganz schwierigen Bereich rutscht, dass man sozusagen dann irgendwann so überrannt wird, dass man das körperlich ausagiert oder sowas. Also ich glaube, dass auch ganz viel, ja, wo so schlimme Verletzungen passieren oder auch Gewalt passiert, ist es auch einfach ein nicht gelernter Umgang mit Wut, glaube ich, letzten Endes, was dann
mit Sicherheit.
Ist so
mit
eine, Sicherheit. Oder man ist so übermannt oder so überwältigt von dieser Emotion, dass man es nicht ansteuern kann, irgendwie in einer irgendeiner Form von Bewusstsein.
Aber umso wichtiger, weil wir haben ja mal seit Covid diese ganzen sehr echt erschütternden Statistiken über Gewalt in Beziehungen, Gewalt an Frauen.
Ja.
Es ist halt meistens an Frauen, weil die Männer in der Regel physisch stärker sind.
Mehr Kraft haben, ja.
Und häufig eine kürzere Zündschnur besitzen. Mhm. Also Männer können zum Beispiel schlechter Cortisol abbauen.
Ah, leider. Deswegen,
okay. Naja, es ist nicht nur deswegen, ne? Es ist vielleicht auch ein bisschen, haben wir vielleicht ein bisschen weniger gelernt.
Mhm.
Die Männer sind ja schon auch anders sozialisiert manchmal.
Ja, ja, klar.
Ja. Mhm. Aber umso mehr diesen sinnvollen Umgang, diesen kanalisieren könnenden Umgang mit Wut zu lernen. Ne? Weil wenn wir uns das natürlich erlauben, auszurasten, haben wir was falsch verstanden.
Mhm.
Ja, ja. Und wenn wir Wut erlauben, in frühen Stadien da zu sein, um kanalisiert zu werden, um einen sinnvollen Umgang zu finden, dann wird sie ja niemals so eskalieren.
Ja.
Aber dieses Eskalierende, das ist ein echtes Thema gerade, ja. Ne? Das ist schwierig.
Ja.
Ich glaube, wahrscheinlich war es schon immer so, vielleicht nur mittlerweile besser dokumentiert.
Ja.
Ich finde es schon echt krass. Wirklich ja. krass, wenn ich mir Statistiken angucke.
Das ist schlimm.
Gewalt in der Ehe oder buh, da wird mir echt schlecht.
Ja,
Gewalt gegen Kinder, da wird mir wirklich übel.
Ganz, ganz schlimm.
Anderes Thema.
Ja, 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 wirklich.
Katharina, wir sind schon wieder über eine Stunde.
Oh.
Was meinst du? Haben wir die wichtigsten Punkte?
Ich glaube ja, oder? Ich hoffe, wir konnten auch ganz viel so Alltagsempfehlungen mit rausgeben. Und auch so ein bisschen die Hintergründe beleuchten. Ich hoffe auch, wir konnten irgendwie ein gutes Plädoyer machen für Wut darf da sein. Und auch wenn man Yoga übt oder Yoga unterrichtet, ist Wut nichts, was man irgendwie unbedingt ganz schnell wegkriegen sollte oder nicht haben sollte, sondern ja, also es geht nicht darum, dass Wut nicht da sein darf, sondern wie wir damit umgehen.
Mhm. Absolut. Ich glaube sogar, um abschließend was für alle Lehrende zu sagen, ich glaube sogar, das darf man durchaus thematisieren.
Mhm.
Ne? Also mal eine Stunde zum Thema, guck mal, ich war gerade selber, ich habe gerade Wut in mir aufkommen gemerkt, ich kann es nicht ganz abschalten, es wird Teil von mir bleiben, aber ich gehe da so und so mit um, lass uns doch mal ausprobieren. Mhm. Dass es viel einladender sein kann, viel großzügiger und viel ehrlicher, als wenn wir da immer einen auf Holy machen.
Ja.
Obwohl ich glaube, das machen die wenigsten.
Ja, glaube ich auch. Ich denke, das ist mittlerweile ist viel passiert. Und ich habe so an diese Anfangsjahre gedacht. Da war das irgendwie, also
für, für eine das habe ich auch anders empfunden damals.
Das ist auch so. Ja, genau.
Ja,
ich habe gedacht, ist das nur subjektiv? Ja,
ja,
okay.
Ja,
ja, spannend.
Ja.
Nee, ich denke, das ist gut. Also wir sind da gut unterwegs, auch in der Yoga-Welt.
Dann hoffe ich, dass es dir Spaß gemacht hat. Mir hat Spaß gemacht.
Ja.
Dass es
ja.
euch zum Zuhören Spaß gemacht hat. Und wie immer der ganz ehrlich gemeinte Appell, wenn ihr Wünsche um Themen habt, bitte sagt Bescheid. Weil uns fallen im Moment ab und zu gute Themen ein, aber es ist nicht immer so. Und gerne mal Themen. Also ich freue mich, wenn Themenvorschläge kommen. In diesem Sinne, ein Dankeschön. Von mir an dich und an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön, Timo, und danke schön an euch von mir auch. Bis zum nächsten Mal.
Om meets Alltag. Yoga jenseits der Klischees. Mit Tiefgründigkeit zu dem, was du brauchst. Von und mit Katharina Bock. Deine neue Yoga-Routine für die Ohren.